Ja, wir haben ja erst vor ein paar Wochen Weihnachten gefeiert und dabei Weihnachten konzentriert sich normalerweise alles auf das Kind in der Krippe, das unter dem Schutz des Allerhöchsten eben bewahrt in diesem armseligen Stall geboren worden ist. Aber in dieser eher ruhigen Weihnachtsszene verbirgt sich eigentlich ein mächtiger kosmischer Kampf. Ein Kampf, der sich bis heute hinzieht und der endgültig enden wird, wenn Jesus wiederkommt. Heute machen wir uns Gedanken über diesen gegenwärtigen Kampf und wir singen das zum Beispiel auch in einem Weihnachtslied. Vielleicht habt ihr da auch etwas gesungen aus diesem Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Da heißt es, Jesus ist kommen, der starke Erlöser bricht den gewappneten Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Das sind Strophen, die wir uns von Weihnachten wahrscheinlich weniger gewohnt sind und doch drücken sie sehr zentral aus, was da eben passiert in diesem Drama Gottes. Der Teufel, der spielt in diesem Drama die Rolle des Gegenspielers, der die Weltherrschaft an sich reißen wollte, nun aber letztendlich vom Helden, der gekommen ist, um die Welt zu retten, überwunden wird. Und Weihnachten ist sozusagen der drittletzte Akt in diesem Drama. Und wir leben ja nach Weihnachten. Der Teufel nun, der weiß, was ihm blüht. Und er versucht noch jetzt, noch so viel Schaden wie möglich anzurichten. Und darum warnt uns Petrus in seinem ersten Brief, dass wir wachsam sein sollen. Und es ist wichtig, dass wir darüber informiert sind, eben wie der Teufel uns noch zu schaffen machen kann. Und wir lesen aus dem ersten Petrusbrief, hier Kapitel 5, die Verse 8 und 9. 1. Petrus 5, die Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ich bete. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen von ganzem Herz, dass wir dort dürfen. Zähme sie und du dieses Wort aufschliessest. Und wir bitten dich, Herr, öffne du die Augen von unseren Herzen, dass wir die Wunder in deinem Gesetz erkennen können und zeige uns deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Wie der Teufel uns zu schaffen macht, das ist der Titel und ich habe vier Punkte. Der Teufel, erster Punkt, der Teufel ist ein Geschöpf. Zweitens, der Teufel wirkt in dieser Welt. Drittens, der Teufel hat seine Taktiken. Und viertens, wir können dem Teufel widerstehen. Erstens also, der Teufel ist ein Geschöpf. Nun, die Bibel, die schweigt darüber, wann der Teufel geschaffen wurde und wie es zum Abfall von Gott gekommen ist. Er kann als ein gefallener Engel bezeichnet werden, der einen Teil der übrigen Engel zum Widerstand gegen Gott verführt hat. Aber wenn wir im Alten Testament lesen, dann kommt er sehr selten vor, nur an einigen wenigen Stellen. Und da wird immer der Begriff Satan benutzt. Das ist ein hebräischer Begriff und der kommt von anfeinden, sich widersetzen, feindlich gesinnt sein, befeinden, verklagen, beschuldigen. Ist also ein weites Bedeutungsspektrum. Und der Teufel will alles vernichten, was von Gott kommt, insbesondere die Menschen. Nun, warum eigentlich? Vielleicht hatten einige von euch in ihrer Jugend auch solche Anfälle, Wenn ein Mann von seiner Geliebten verlassen wird oder umgekehrt, zerreißt er in besonders emotionalen Momenten das Bild seiner Ex. Futsch, futsch. Das tut der Ex zwar überhaupt nicht weh, oder? Aber die Absicht des gekränkten Liebhabers ist es, sie zu verletzen. Er macht das Bild kaputt, weil er am liebsten sie kaputt machen will. Der Missbrauch des Bildes richtet sich eigentlich gegen die Person auf dem Bild. Und darum tötet der Satan die Menschen, weil er eigentlich Gott schaden will, weil die Menschen Abbilder Gottes sind. Das Statement des Satans heißt: Ich hasse dich und darum töte ich alljenigen, die dich repräsentieren. Und so nennt Jesus den Teufel den Menschenmörder. Das ist seine Absicht. Er will kaputt machen, er will zerstören die Bilder Gottes. Jeder Mord, aber nicht jede Tötung, aber jeder Mord ist teuflisch und in Übereinstimmung mit dem Willen des Teufels. Der Teufel ist auch ein Lügner. So sagt es Jesus. Er ist der Lügner und der Vater der Lüge. Er hat schon Adam und Eva belogen. Er hat ihnen ein falsches Versprechen gemacht, damit er sie vernichten konnte. Er hat Gott in ein falsches Licht gestellt. Und was er dann besonders gern tut, nachdem er die Menschen mit der Lüge verführt hat, klagt er sie danach bei Gott an. Schon Hiob hat Satan angeklagt. Der ist doch nur fromm, weil du ihn gesegnet hast, weil es ihm so gut geht. Sein Glaube, ach, der ist doch überhaupt nicht echt. Und Johannes sagt in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, dass Satans die Glaubensgeschwister Tag und Nacht vor Gott verklagt hat. Zuerst wird man also vom Teufel verführt und wenn man dann gesündigt hat, wird man von ihm angeklagt. Das ist unser Feind. Ein von Gott geschaffener, mächtiger, aber gefallener Engel. Ein Widersacher Gottes, ein Menschenmörder, Lügner und Verkläger der Brüder und Schwestern. Und er ist auch für uns noch eine Gefahr. Aber es ist wichtig, diese Gefahr richtig einzuschätzen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Der Teufel wirkt in dieser Welt. Paulus sagt hier in unserem Vers, der Teufel geht umher, Vers 8. Er befindet sich irgendwie in der Welt. Bei Hiob kommt er mit anderen Engeln vor Gottes Thron. Und in der Offenbarung sehen wir dann, wie er aus dem Thronsaal Gottes hinausgeworfen worden ist. Mit anderen Worten, der Teufel kann nicht überall gleichzeitig sein. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Er kann nicht bei uns allen gleichzeitig sein. Er weiß auch nicht alles. Er ist nicht allwissend. Er kann nicht all unsere Gedanken lesen. Er ist zwar sehr schlau, weil er schon länger lebt, weiß er viel mehr als wir. Er kennt uns Menschen recht gut, weil er viel Zeit hatte, uns zu studieren. Dennoch kann er nicht alles wissen. Und er macht auch Denkfehler. Zwar kann Sünde sehr intelligent und sehr kreativ und gerissen daherkommen, doch der Stolz macht auch dumm. So war es der dümmste Denkfehler von Satan, ihn von dem Messias, von Judas, verraten zu lassen und zu töten. Nun, Satan dachte, das ist jetzt mein größter Sieg. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist meine Stunde. Und doch war genau das die größte Niederlage des Satans. Damit schaufelte er sich sozusagen sein eigenes Grab. Die Macht des Teufels ist außerdem begrenzt. Der Teufel kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Erinnert ihr euch, als Gott dem Teufel sagt, du kannst Hiob alles wegnehmen, aber taste sein Leben nicht an. Der Teufel konnte kein bisschen mehr tun als das. Er konnte nicht mehr. Er war darin schon gebunden. Wir dürfen wissen, unser Vater im Himmel hat den Teufel an der Leine. Manchmal wird gesagt, der Teufel sei der Gott dieser Welt. Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt im Johannesevangelium. Aber heißt das, dass der Teufel die Welt regiert? Jein. Der Teufel regiert tatsächlich in den Herzen der Ungläubigen. Zu den damaligen Pharisäern sagt Jesus auch im Johannesevangelium, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Also ihr wollt den Willen eures Vaters, der der Teufel ist, tun. Er regiert und bestimmt euch. Und das gilt letztlich für alle, die die Herrschaft Jesu ablehnen. Und somit regiert der Teufel gewissermaßen die Herzen der ungläubigen Welt. Doch wir müssen dieser Herrschaft die Herrschaft Jesu Christi gegenüberstellen, damit wir ein ausgewogenes Bild bekommen. Jesus hat durch seinen Tod diese Welt, diese ganze Welt, zu seinem Eigentum gemacht. Und hier müssen wir uns erinnern an den Epheserbrief, die Kapitel, im Kapitel 1, Verse 20 bis 23, die ist nämlich sehr aufschlussreich, wenn es um die Herrschaft geht des Teufels. Paulus sagt da, dass Gott Christus aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten gesetzt hat in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt ist, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Kann man es noch deutlicher sagen, wer der Herr dieser Welt ist? Das ist Jesus Christus und nicht der Teufel. Alles ist Jesus unterworfen, auch der Teufel. Jesus regiert auch den Teufel und die Dämonen und die Menschen, deren Herzen vom Teufel regiert wurden. Nun, was bedeutet das nun für die Entwicklung des Reiches Gottes? Viele bibeltreue Christen glauben, dass Jesus, wenn er sichtbar wiederkommt, den Satan binden und dann für 1000 Jahre hier auf der Erde von Jerusalem aus über die ganze Welt regieren wird, also Jesus. Und erst dann wird die Herrschaft Jesu über den Satan deutlich werden. Andere bibeltreue Christen glauben, dass die Bindung des Satans schon stattgefunden hat, als Christus am Kreuz starb und auferstand. Das sogenannte 1000-jährige Reich ist ihrer Ansicht nach ein Bild für die gegenwärtige Stellung des Teufels. Nun, diese Sicht, diese zweite Sicht scheint wenig realistisch zu sein. Wie kann Satan jetzt gebunden sein? Schau dir doch diese Welt an. Und sagt Petrus hier nicht, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und Leute verschlingen will? Wie kann also Satan einerseits brüllen und umhergehen und andererseits gebunden sein? Das ist tatsächlich ein berechtigter Einwand. Aber hören wir, was Jesus selbst dazu, zu dieser Frage sagt, im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 27. Da sagt er, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Nun, Jesus war, als er das gesagt hatte, dabei, dem Starken das Haus auszurauben. Darum ging es. Er hat Besessene von Dämonen befreit. Er hat also Menschen geraubt, sozusagen, dem Starken entrissen. Und dieser göttliche Raubzug wurde durch das gesamte Erlösungswerk Jesu vollzogen, also sein Geborenwerden, sein Leben in dieser Welt, sein Sterben und natürlich auch seine Auferstehung. Und an Pfingsten ging das dann erst recht im großen Stil los, dieser Raubzug. Und bis heute geht es so weiter, bis Jesus wiederkommt. Und die Bindung des Teufels, sagt Jesus hier, muss vor dem Raub geschehen. Man kann nicht ein Haus ausrauben, wenn man den Starken, also den Besitzer dieses Hauses, nicht vorher bindet. Das ist die logische Schlussfolgerung. Darum, seit Jesus, seit Pfingsten, ist Christus weltweit dabei, das Haus des Starken zu rauben. Und der Starke ist vom Stärkeren eben gebunden worden. Nun, was ist genau der Zweck dieses Bindens, wenn es noch so schlimm aussieht auf Erden, muss man dann fragen. Und Johannes beschreibt in der Offenbarung, das hat Jeff gelesen vorher, eben in einer prophetisch-apokalyptischen Sprache, er beschreibt dort den Zweck. Der Teufel kann die Nationen nicht mehr verführen. Nun, was ist damit gemeint? Bevor Jesus auferstanden ist, lag der Fokus des Heils auf einem kleinen Volk, den leiblichen Nachkommen mehr oder weniger des Abrahams, den Israeliten, den Juden. Die ganze übrige Welt lag vollkommen in der Finsternis. Und Paulus nennt das die Zeiten der Unwissenheit. Als aber der Teufel durch den Tod Jesu besiegt worden ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde, ging das Evangelium hinaus zu allen Menschen überall auf der Erde. Und der Teufel kann das Evangelium unter allen Nationen seither nicht mehr aufhalten. Stellen wir uns das vor, aus 12 jüdischen Männern, die sich am Auferstehungstag hinter verschlossenen Türen versteckten, sind heute eine Glaubensgemeinschaft von etwa 2,6 Milliarden Menschen aus allen Ländern und Sprachen geworden. Und das Reich wächst immer noch, ist noch nicht fertig. Der Teufel kann die Kirche verfolgen, er kann sie anbrüllen, er kann sie verführen, aber nichts kann das Reich Gottes daran hindern, sich weiter auszubreiten. Der Teufel ist gezwungen, die Erwählten und Erlösten herzugeben. Er muss, weil er nichts mehr gegen sie in der Hand hat, wenn Christus mit seinem mächtigen Ruf ruft und nach ihnen verlangt. Gib her, ich fordere sie. Diese Sichtweise macht uns mutig, auch inmitten von Verfolgung und Widerstand, aber nicht übermütig oder gar stolz. Und wie gesagt, hat der Teufel trotzdem noch Macht, die Kirche anzugreifen. Und das tut er mit folgenden Taktiken. Und das führt uns zum dritten Punkt. Die erste Taktik ist die Einschüchterung. Hier heißt es, der Löwe geht umher und brüllt. Im Basler Zoo, als meine Kinder noch klein waren und wir noch in Basel gewohnt haben, da war ich einst in so einer Halle, das ist heute wahrscheinlich viel freundlicher für die Löwen eingerichtet, da gab es so eine Halle und da war der Löwe hinter dicken Glasscheiben. Und der hat so laut gebrüllt, dass mein kleiner Sohn sich an meinem Hosenbein festkrallte und mir der Magen vibrierte und es mir kalt den Rücken hinunter lief. So kann ein Löwe brüllen, das kann Angst auslösen. Und manchmal werden die Christen auf diese Weise bedroht, nicht nur in islamischen oder kommunistischen Ländern. Auch in liberalen Staaten wie Kanada, England, den USA oder Deutschland versucht man da und dort Christen durch Gerichtsbeschlüsse einzuschüchtern. Aber auch hier in der Schweiz erlebt man Druck. Der Sohn eines Freundes bekam keine Anstellung als Pilot bei einer Schweizer Fluggesellschaft, weil er bei der psychologischen Beurteilung angab, in einer möglichen Krise letztlich Gott zu vertrauen. Die psychologische Fachkraft, die ihn testete, drohte ihm, so wurde es mir berichtet, dafür zu sorgen, dass ihn auch keine andere Fluggesellschaft in der Schweiz anstellen würde. Das ist Einschüchterung. Eine weitere Taktik, die moralische Verfehlung. Vor allem im Bereich der Ehe und Sexualität, aber auch in anderen moralischen Fragen. Aber hier besonders erleben wir in den letzten 10 Jahren, wie viele, viele bekannte, auch konservative, selbst reformierte Führerpersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten und an anderen Orten gefallen sind. Aber auch bei uns. Ein Pastor erzählte mir, wie in seiner eher konservativen Freikirche 2 Ehepaare eines Hauskreises Partnertausch praktizierten. So kann man den Hauskreis auch gestalten, möchte man da fast sagen. Aber es ist ja tragisch. Als ich noch Mitarbeiter in einer Heimatgemeinde war, gönnte sich ein Ältester mit hohen Ansprüchen in der Jesus-Nachfolge neben seiner Frau und den 4 Kindern auch noch eine Geliebte. und er fand, das steht ihm zu, weil seine Frau sei immer so müde und er habe halt seine Bedürfnisse. Und wie gesagt, von allerlei Süchten und übler Nachrede und Machtmissbrauch und Diebstahl und so weiter ganz abgesehen. Es gibt viele moralische Verfehlungen, wo der Satan eben Handlungsspielraum hat. Und die dritte Taktik, die wir ansprechen, ist die Spaltung. Nun, der Teufel liebt die Spaltung im Leib Christi. Er hat es schon im Paradies geschafft, Adam und Eva von Gott abzuspalten und zwischen Adam und Eva auch Spaltung zu verursachen. Und so ist er auch heute noch dran beteiligt, fleißig zu spalten. Spaltung von Kirche, von Gesellschaft, von Familie und Freunden. Und es kann ganz leicht jede noch so tolle Beziehung oder noch so kleine Gemeinde eben treffen, wenn der Teufel die richtigen Voraussetzungen vorfindet. Und das sind oft Stolz, Rechthaberei und Unnachgiebigkeit. Wir können die biblischste Theologie, die tiefsinnigste und herzerwärmsten Lieder singen, die orthodoxesten Glaubensbekenntnisse bekennen, die reinste Gottesdienstliturgie haben. Alles, was es braucht, ist Folgendes. Eine Prise Stolz, zwei gehäufte Esslöffel Rechthaberei und ein Pfund Unnachgiebigkeit und fertig ist das herrlich würzige, aber giftige Spaltpilzgericht aus der Küche des Satans. Es gibt so viel, worüber wir streiten können und auf unserer Rechthaberei beharren können. In meiner ersten Gemeinde hat mir jemand gesagt, er störe sich daran, dass ich nicht in der Mitte des Abendmahltisches stehe. Das sei nicht in Ordnung. Ich müsse in der Mitte des Abendmahltisches stehen, wenn ich das Abendmahl austeile. Über diese Dinge kann man auch streiten. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber verstehen wir, so schnell können solche Dinge, wenn man stolz ist, okay, ich habe dann halt versucht, in der Mitte zu stehen. Ich habe das jetzt nicht zu einem geistlichen Kampf hochstilisiert, aber solche Dinge, die können tatsächlich Unzufriedenheit auslösen bis hin zur Spaltung. Aus alledem lernen wir, Jesus hat durch sein Leben und sein Sterben, durch seine Auferstehung und die Ausgießung des Geistes den Teufel in seiner Macht extremst eingeschränkt, ihn tatsächlich gebunden. Ja, der Teufel kann nicht mehr verhindern, dass Jesus ihm seine Gefangenen raubt. Bis die Erlösten aus allen Sippen, Familien, Sprachen, Nationen gesammelt sind. Er hat kein Anrecht mehr, sie festzuhalten, denn das Lösegeld ist bezahlt, die Macht der Sünde und die Macht der Anklage des Gesetzes ist tatsächlich gebrochen. Aber auch im persönlichen Leben des Gläubigen hat der Teufel eigentlich keine Macht mehr, uns an sich zu binden. Dennoch hat er seine Taktiken und er hat seinen Einfluss und den nimmt er auch wahr, uns zu verführen. Und da trotzdem gibt es eben Hoffnung. Wir können ihn abwehren. Wir sind nicht einfach Opfer. Und das führt uns schon zum vierten Punkt. Unsere Abwehr gegen den Teufel. Widersteht, heißt es hier bei Petrus. Es ist manchmal erstaunlich, wie übermächtige Feinde von kleinen Armeen in die Flucht geschlagen werden. Unsere Schweizer Geschichte kennt einige solche Ereignisse, zum Beispiel die Schlacht am Moorgarten. Ich werde jetzt die Schlacht nicht ausführen, aber wer will, kann das googeln, die Schlacht am Moorgarten. Dieses Phänomen, dass kleine Gruppen von Menschen große Mächte überwinden können, finden wir auch humorvoll dargestellt in den Geschichten des Galliers Asterix und seines Freundes Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. Das kleine gallische Dorf kämpft immer wieder erfolgreich gegen die Weltmacht Roms. Und wir Schweizer identifizieren uns natürlich besonders gern mit den Galliern, die gegen die große Macht da in Europa ankämpft. Und die Gallier haben ein kleines Geheimnis. Das ist der Zaubertrank. Damit schlagen sie ihre Feinde in die Flucht. Nun, wir haben natürlich keinen Zaubertrank, aber wir haben diesen mächtigen Feind, den wir auf einfache Art und Weise vertreiben können, widerstehen können. Und dazu gibt es mindestens drei Zutaten. Petrus ermahnt uns erst einmal, seid nüchtern und wachsam. Nüchtern sein bedeutet, klar sein, folgerichtig zu denken, kontrolliert denken zu können. Wer nüchtern ist, konzentriert sich auf das Wesentliche. Er behält den Überblick. Ein nüchterner Mensch hat auch Selbstkontrolle. Er muss nicht 12 Tassen Kaffee trinken am Tag. Er muss nicht bis morgens um 4 Uhr am Computer sitzen. Er muss nicht 3 große Portionen Spaghetti essen. 2,5 reichen auch. Er muss nicht 4 große Bier trinken. Ein Nüchterner lässt sich nicht von seinen starken Gefühlswallungen beherrschen. Außerdem heißt es, wir sollen wach sein, wachsam sein, wach sein. Manche Christen sind ja sehr wachsam. Sie wachen über alles. Alles wird genauestens beobachtet, analysiert, eingeordnet, kritisiert und schubladisiert. Sie wissen genau, was wo falsch läuft. Nur vergessen sie, über sich selbst zu wachen. Was für die Ältesten einer Gemeinde gilt, gilt auch für jeden Gläubigen, wo der Apostel Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst. Und dann auf die Gemeinde, die der Herr euch anvertraut hat. Hab Acht auf dich selbst. Damit fängt eigentlich alles an. Ich schaue zuerst auf mich selbst. Ich beurteile den Zustand meiner eigenen Seele. Ich schaue auf den Balken in meinem Auge. Wo siehst du Schwachstellen in deinem Leben, bevor du in das Leben anderer oder der Gemeinde blickst? Und was tust du? Und wenn du Bedenkliches bei anderen beobachtest, und mit Bedenkliches ist Sünde gemeint, dann sprich es an mit Sanftmut. Stelle zunächst die Frage. Versuche dein Gegenüber zu verstehen. Warum handelst du so? Wenn nötig, frage andere auch noch nach einer Beurteilung. Was denkst du darüber? So hast du Acht auf dich selbst, bevor du Acht hast auf die anderen und sie nicht in deiner Selbstüberschätzung, deiner geistlichen Erkenntnis verurteilst. Und das Dritte, was Petrus hier erwähnt, ist der Widerstand. Widersteht im Glauben. Wir sollen widerstehen, wir sollen nicht nachgeben, sondern standhaft widerstehen. Paulus sagt, der Glaube ist wie ein Schild, der die Brandpfeile des Teufels abwehrt und sie auslöscht. Nun, hier stellt sich die Frage, welcher Glaube ist jetzt hier gemeint? Seid standhaft im Glauben oder widersteht im Glauben? Ist hier mein persönliches Vertrauen gemeint? Im Sinne von, wenn ich Gott nur fest vertraue, dann wird der Teufel fliehen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder geht es vielleicht eher um den Inhalt des Glaubens, also um die Glaubenswahrheiten, so wie Johannes schreibt, im 1. Johannes 5, wer ist es, der die Welt besiegt, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hier ist der Sieg, beruht darauf, dass ich Jesus glaube, also der Inhalt des Glaubens, dass Jesus eben der Sohn Gottes ist. Ich denke, dass Petrus diesen Glauben meint. Denn ich weiß nicht, ob der Fokus auf die Qualität meines Glaubens mir wirklich hilft bei den Anschlägen des Teufels. Was den Teufel in die Flucht schlägt, ist weniger mein großer Glaube, als vielmehr die Wahrheit des Evangeliums und die Fokussierung auf den Sohn Gottes, der den Teufel eben besiegt hat, ihn gebunden und mich erlöst hat. Diese Wahrheiten sind es, die den Teufel letztlich in die Flucht schlagen können. Und was Petrus dann hier besonders noch betont, ist die Tatsache, dass die Leiden im Kampf gegen den Bösen kein Unfall sind, sondern Gottes Volk auf der ganzen Welt betreffen. Das hilft zu wissen, ich bin nicht die einzige Person, die angefochten ist, die leidet. Das gehört zum Volk Gottes. Ich habe nicht Fehler gemacht, wenn ich leide. Kann auch sein, aber es gehört zum Leben des Christen dazu. Ein solcher Glaube schafft in der Anfechtung eben eine andere Perspektive. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf Gottes Strategie und auf Gottes Plan. Denn in der Auseinandersetzung des Alltags haben wir oft eine Froschperspektive. Eine Perspektive von unten. Wenn ein Frosch, manchmal habe ich als Kind, im Sommer lag ich in einer großen Wiese und dann habe ich so raufgeguckt und habe mir vorgestellt, ich sei jetzt auch eine Schnecke oder eine Ameise und diese Blumen sind riesengroß und ich versuche da hinaufzuklettern. Und so ist es oft in unserem Leben, wenn wir in der Froschperspektive im Alltag leben, erscheinen alle Dinge so groß und schwierig und wir sind so sehr beschäftigt mit diesen Dingen. Und wir brauchen die andere Perspektive, eine Flugzeugperspektive. Wer schon einmal bei sehr schlechtem Wetter geflogen ist, der kennt das. Der Flieger startet, du schaust aus diesem kleinen Fenster und da fetzen die Regentropfen vorbei und die Wolken fetzen und es rüttelt, weil der Wind und der Regen stark ist wie eine Waschküche. Doch irgendwann durchbrichst du diese Wolkenwand und diese regnerische, nasse Dichte da draußen und bist über den Wolken und da ist er. Der strahlend blaue Himmel und die gelbe Sonne. Was für eine Wohltat. Und du weißt, hier oben sieht es immer so aus. Wenn du nur weit rauf gehst, dann gibt es keine Regen, Winde, Wetter, Wolken, sondern da ist es klar und sichtbar. Du musst nur hoch genug steigen, dann findest du den blauen Himmel und die helle Sonne. Das sind die zentralen Wahrheiten des Glaubens. Das schöne Wetter hinter den schweren Wolken in der Anfechtung und Versuchung. Die Sonne, die immer strahlt, ist Jesus Christus. Unsere Sonne, der immer siegt, der immer mein Hirte ist, der immer mein Priester ist und der immer mein Prophet ist. Das Werk und die Person von Jesus Christus ist meine Waffe im Kampf gegen den Teufel, der längst besiegt worden ist und uns und einst vollständig von Jesus vernichtet wird, in alle Ewigkeit leiden wird für seine Boshaftigkeit. Und dazu dürfen wir sagen, Halleluja, Amen. Ich bete. Ja, himmlischer Vater, wir haben es mit einem mächtigen Feind zu tun. Er will dir schaden, aber in seiner Feigheit und Schwäche dir gegenüber kann er nur deinen Ebenbildern uns Schaden zufügen. Und trotzdem hat dein Sohn ihn längst besiegt. In deinen Augen ist er längst entwaffnet, gefangen und vernichtet. Nichts kann dich hindern, dein Königreich auf der Erde auszubreiten. Und wir dürfen daran teilhaben. Und dennoch müssen wir uns in Acht nehmen und wissen, dass der Teufel eben seine Schlichen hat, seine Strategien. Und darum bitten wir dich, Herr, gib uns Weisheit, gib uns Nüchternheit und gib uns den rechten Glauben, damit wir den Anfechtungen des Teufels mutig widerstehen können. Mache uns mutig gegenüber seinen Einschüchterungsversuchen. Gib uns Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit gegen seine moralischen Verführungskünste, mit denen er uns von dir weglocken will. Gib uns Demut, damit wir die Einheit betonen und sie bewahren in all unserer Unterschiedlichkeit. Denn der Teufel will uns spalten, will, dass wir streiten, dass Groll, Bitterkeit und Hass statt Bruderliebe unsere Kirche regiert. Und das alles bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Amen.